Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Wertewesten. Es ist der Dienstag, der 23. April 2024, und wir haben 1:43 Uhr morgens in Deutschland, dann aber wohl schon am 24. April. Bei mir ist noch 23. um 18:40 Uhr abends. Wir werden heute sprechen über Spionage in Deutschland und je nachdem, wie es dazu kommt, vielleicht noch ein, zwei weitere Themen. Dann sind die im Titel erwähnt, ansonsten nicht, weil wir hier nichts Falsches ankündigen, was nicht besprochen wird. Denn es ist auch schon spät für uns beide. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal auf die Spionage ein. Denn da gab es ja wieder Nachrichten. Ich habe gerade bei einem Politikwissenschaftler auf Twitter gesehen, war 2 Stunden online, ich war 2 Stunden nicht im Internet, ist schon wieder ein neuer Spion aufgeflogen, hat er nur geschrieben. So scherzhaft, weil die gerade ja wohl im Dutzend billiger gefunden werden, die Agenten in Deutschland. Marc, du hast da aus der Tschechoslowakei, wollte ich sagen, aus Tschechien hast du da
Zum
was
Glück
zu
nicht mehr,
berichten.
ne? Also
Ja.
muss man sagen, nach den letzten Wahlen in der Slowakei.
Ja, du hast aus Tschechien was zu berichten diesbezüglich.
Genau. Das ist auch ein Thema, über das wir diese Trennung, ne? Also das müssen wir irgendwann behandeln, weil also die meisten Tschechen, die haben das immer bereut, dass sich die Slowaken oder dass die sich die Länder aufgespalten haben. Und viele Slowaken auch. Aber jetzt seitdem in der Slowakei das politisch so ein bisschen wie der Mao aussieht, sagen die Tschechen, ach lieber, lass dich mal lieber selber für sich wählen und werkeln. Ja, genau, ich habe so ein Video gemacht, wobei da ging es nicht um diese neuen Fälle. Da kommen wir vielleicht später nochmal. Machen wir erstmal diese neuen Fälle. Ich habe schon vor ein paar Wochen ein Video gemacht, als diese ersten Meldungen, diese ersten Enthüllungen kamen. Über den Peter Bistroni und auch, glaube ich, also bei Kra war es ja nur so, dass er ein Interview gegeben hat, diesem Voice of Europe Portal. Und da hat der tschechische Geheimdienst eben die Leute, die dieses Voice of Europe betreiben, also den Medvedchuk, glaube ich, nicht persönlich, das ist so ein ukrainischer Oligarch, über den haben wir schon mal gesprochen, der an Putin angebunden ist. Aber der hat halt einen Polen gehabt hier in Tschechien und in Prag, der dieses Portal betreibt, muss man sagen, weil soweit ich mitbekommen habe, ist dieses Portal wieder online. Es wurde auf die Sanktionsliste gesetzt von der tschechischen Regierung, aber die Hosting-Firma, die hat irgendwie gesagt, ach naja, irgendwie brauchen wir es nicht offline zu nehmen. Also ich glaube, das ist auch wieder online oder vielleicht ist es auch wieder offline. Das ist auch, glaube ich, nicht so relevant. Ich weiß auch nicht, wie groß die Reichweite war von diesem Ding. Ich habe davon also nicht vorher gehört, aber da wurden halt Interviews veröffentlicht von AfD-Politikern zum Beispiel, aber auch von anderen ja, rechtspopulistischen Politikern, so Außenrechtspolitikern aus ganz Europa, aus anderen EU-Ländern und wahrscheinlich wurde dieses Portal auch eben mit dem Ziel gegründet, vor allem Europawahlen zu manipulieren. Ne? Das war, weil das Ganze läuft ja jetzt im Vorfeld der Europawahlen auf. Und es waren vor allem EU-Parlamentarier oder Kandidaten fürs EU-Parlament, die dort interviewt wurden und so weiter. Und die Nummer 1 und 2 auf der AfD-Europaliste, Kra und Bistroni, die waren dann dort halt auch Interviewpartner. Und vom Bistroni hat man jetzt halt irgendwie, also da hat man schon damals gesagt, also der tschechische Geheimdienst, der lässt diese Infos scheinbar so nur nach und nach raus, nicht zu viel, um das Ganze zu genießen, damit auch die Medien da entsprechend Material haben, worüber sie sich unterhalten können. Aber die scheinen, denke ich, da schon genügend im Säckel zu haben, um ja, mit Gewissheit das Ganze eben aufzurollen. Und da haben sie halt erst, glaube ich, also vor 2, 3 Wochen hieß es, ja, er hat Geld bekommen, aber keine Details dazu. Ja? Und jetzt, glaube gestern, vorgestern haben sie nochmal geleakt, die Informationen an die Medien so irgendwie durchgestochen. Ja, wir haben Aufzeichnungen von der Geldübergabe. Also, sie haben abgehört. Und da wurden irgendwie scheinbar 20.000 Euro übergeben in 200-Euro-Scheinen.
In
Und der Peter
Cash.
Bistro hat sich noch beschwert, dass diese 200-Euro-Scheine halt schwer zu verwenden sind in Deutschland, weil die in vielen Tankstellen, Supermärkten nicht angenommen werden und so. Das ist nicht was, das ich davon kaufen wollte.
Okay.
Also ich hätte jetzt gedacht, das ist so Wahlkampf, ne? Weil es sind so à la Kohls jüdische Spender oder so, ne? Aber scheinbar, wenn er das in Tankstellen
und, das für ihn. Und
Supermärkten aufgeben will, ist das keine Wahlkampfhilfe, oder?
Und das macht dann auch gleich das, was ich sozusagen als mögliche Einordnung hätte nennen können, führt das ad absurdum. Denn wie ich glaube, wir haben beim letzten Mal, wo wir darüber gesprochen haben, schon darüber gesprochen, dass man das ja auch teilweise durchaus halbwegs legal machen kann, indem man ihm halt ein Honorar bezahlt dafür, dass er einen Meinungsartikel schreibt, was vermutlich komplett legal wäre. Aber das würde man nicht in bar bezahlen. Das würde man ordentlich per Überweisung machen und gegen Rechnung. Das würde er garantiert nicht in bar bekommen, womit das Ganze spätestens ab dem Moment, ich habe jetzt nicht vor, da irgendwelche Erklärungen, irgendwelche Entschuldigungen zu finden. Aber wenn wir natürlich hier nicht nur unser privates Tribunal veranstalten wollen, dann sollten wir versuchen, uns auch irgendwo zu überlegen, ob es denn rationale Erklärungsansätze gibt. Und in dem Moment, wo Bargeld übergeben wird, ist das ein Stück weit schwieriger, denn dann haben wir zumindest eine Steuerhinterziehung. Die zumindest wäre dann wohl extrem wahrscheinlich und realistischerweise wohl deutlich mehr. Denn wie gesagt, Honorar wäre eine sehr schöne Möglichkeit, jemanden wie ihn zu finanzieren, ohne dabei irgendwelche Gesetze zu brechen, gehe ich mal davon aus, für Beratungstätigkeit, für Autorentätigkeit oder ähnliches. Aber das zahlt man halt nicht bar.
Ja, aber für diese Tätigkeit, da könnte man ja eine gewisse Kette dann nachweisen und ihm dann politisch vorhalten. Ne? Das wäre dann nicht illegal. Also in diesem Fall war das wahrscheinlich schon illegal. Da wird wahrscheinlich also zumindest die Steuerhinterziehung dann...
Es kommt drauf an. Andererseits dürfen wir eines nicht vergessen. Solange der keine laufende Nachweispflicht hat, wäre die Frage, wann es erfolgt ist. Denn die Steuerhinterziehung ist ja erst dann relevant, wenn er es nicht gemeldet hat. Und wenn es natürlich, sagen wir mal, im Januar gewesen wäre, das wäre in der Steuererklärung ja wohl erst im nächsten Jahr fällig. Dann wäre es also zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mehr Steuerhinterziehung. Genau. Also grundsätzlich ist es natürlich ein schwieriges Feld, denn ich weiß es nicht, wenn du eine Einladung bekommst vom israelischen oder ukrainischen Außenministerium und die bieten dir an, mit irgendwelchen Top-Vertretern Interviews zu führen oder irgendwas und vor Ort irgendwelche Videos zu drehen und sie zahlen dir den Flug und das Hotel und geben dir dann noch irgendwas für die Verpflegung, sagst du dann nein?
Also wahrscheinlich sage ich nein. Also sagen wir so, es gibt da eine gewisse Bagatellgrenze. Mhm. Also zum Beispiel, ich kann auch ein konkretes Beispiel nennen. Ich warte jetzt auf ein T-Shirt von United 24 Media. Mhm. Die haben ein T-Shirt, wollen mir ein T-Shirt zukommen lassen, so als Geschenk. Ne?
Ja.
Und vielleicht soll ich das in Video, also ich werde das wahrscheinlich, ich kann hier mal ein Video tragen. Allerdings, das T-Shirt, das steckt im Zoll fest.
Ein T-Shirt, okay.
Ja, also hat einen Materialwert, Materialwert weiß ich nicht, aber hat einen Wert wahrscheinlich von 8 Euro oder so. Und der Zoll hat das irgendwie festgehalten und dann soll ich da irgendwie, ja, keine Ahnung, was damit passiert
wird. Also worauf ich hinaus wollte, genau. Ist, dass es aber nachvollziehbar wäre. Ja, dass es nachvollziehbar wäre, wenn einem solche Unternehmen, denen man ohnehin näher steht, denen man ohnehin nahe steht, dass die einen einladen und sagen, wir bezahlen dir deine Kosten, das würde ich jetzt nicht als illegitim sehen. Aber der Punkt ist, wenn die das 3-4 Mal machen, dann setzt selbst, ob sie es nun fordern oder nicht, selbst setzt unterschwellig dann langsam der Schritt ein, dass man aufhört, besonders kritisch zu werden, weil man sich die tollen Reisen nicht versauen will, die dann vielleicht noch irgendwelche, je nachdem, in welche Region das geht, wenn das mit Moskau zu tun hat, gibt es dann vielleicht auch Besuch auf dem Hotelzimmer, der sehr angenehm war. Und das will man sich nicht künftig versauen. Und dann wären die Auslagen für die Lebensmittelkosten großzügiger und großzügiger. Und auf dem Wege steckt man dann irgendwann in der Tasche. Also das kann natürlich sowas sein, wo man hineinrutscht. Aber wie gesagt, all das Bargeld ist halt schon pikant. Sagen wir es mal, ist noch kein Beweis. Auch dafür kann es rationale Gründe geben, aber sagen wir mal, die werden ein Stück weit unwahrscheinlicher. Das, glaube ich, können wir damit sagen.
Also gut, also klar, wenn da halt wirklich, wenn so etwas mit Bargeld gemacht wird, dann ist das halt brutalistisch. Ja? Das ist keine raffinierte Finte, um irgendjemanden um den Finger zu wickeln, der das vielleicht nicht wirklich will, ja, den irgendwie in eine Falle zu locken oder sowas. Ja? Also.
Ich bin gespannt. Ich hoffe, Sie veröffentlichen die Aufnahme. Denn dass sie es noch nicht getan haben, erlaubt natürlich noch erheblichen Interpretationsspielraum. Ich bin gespannt, ob er sich tatsächlich voll verkauft hat, wissentlich, oder ob er irgendwie sehr großzügige, überbezahlte Honorare bekommen hat, die jetzt in der Politik auch nicht selten sind. Das kennen wir von anderen Politikern aus anderen Parteien, von Ex-Politikern, dass die für eine halbstündige Rede 2 Millionen bekommen, weil sie mal irgendwo Staatsoberhaupt waren. Und eine Bank bezahlt ihnen das, damit sie vor irgendwie dem Vorstand was reden. Dass die Rede nicht 2 Millionen wert war, ich glaube, darauf können sich die meisten einigen. Auf die Art und Weise kauft man halt diese Person ein für Beziehungen, für Lobbyismus etc. pp. Also das ist nun mal ein Stück weit die Realität. Daher wäre es für mich sehr spannend, was der Vorwand war für die Bezahlung. Das ist das wirklich Spannende. Denn wenn das Geld aus gewissen Quellen kommt, hat es schon eine eigene Aussagekraft. Aber wenn es gesagt wird, so im Sinne von für deine gute Lobbyarbeit für Moskau wirst du hier bezahlt, ist noch was anderes, als wenn sie sagen, hey, unser Bankkonto ist gerade gesperrt, wir bezahlen dir dein Honorar für deine 3 tollen Meinungsartikel im Bar. Das ist irgendwo noch was anderes, aber gut. Also da gab es eine Aufnahme.
Ja, also ich muss auch sagen, das ist auch selten blöd. Also ich meine, der kommt ja aus Tschechien. Und ich weiß nicht, ob er so die Nachrichten hier verfolgt, aber also dass Politiker abgehört werden und dass die dann hops genommen werden bei irgendwelchen Bestechungsgeschichten, das ist hier eigentlich durchaus üblich. Das passiert hier, also da gibt es zum Beispiel den Fall eines wirklich hochgestellten, also ehemalig hochstehenden Sozialdemokraten. Der wurde auch abgehört über längere Zeit und da musste dann auch, also der, ich weiß nicht, wie lange der einsaß, vielleicht 5 oder 6 Jahre oder so. Ne? Mhm. Und also da hieß es dann auch, naja, der sollte halt beseitigt werden, und weil viele andere machen das auch, aber bei dem wurde dann halt zugegriffen. Ne?
Ja.
Ist manchmal selektiv wahrscheinlich.
Jetzt dann die spannende Frage, ob und wann Peter nach Moskau reist. Wäre dann die nächste spannende Frage. Aber ich weiß nicht, wie weit strafbewehrt. Davon wird es halt abhängen, wie strafbewehrt das war, was er gemacht haben soll.
Du meinst für immer oder was?
Wer weiß.
Ja, wäre nicht der Erste. Das machen einige.
Ja. aber noch ist ja nichts bewiesen. Das sollte man in dem Zusammenhang dann auch sagen. Die Aufnahme ist noch nicht veröffentlicht, deswegen bin ich gespannt drauf. Von daher können wir mal zu dem zweiten Fall von heute übergehen vielleicht.
Also auf jeden Fall besser nach Moskau als in Donbass, ne? Da wird man ja dann manchmal auch, mit freundlichen Absichten, ne, hinfährt,
ja,
mit einem Riesenstiel ein bisschen traktiert und so.
Tja, das war auch nicht der erste Fall, was da gerade passiert ist, ja. Das ist halt gut. Aber heute gab es noch einen anderen Fall, was ich mitbekommen habe. Ein Mitarbeiter von Maximilian Krah ist verhaftet worden wegen Spionage für die Chinesen.
Ja, also ich meine, da gibt es wahrscheinlich ja viele, viele verschiedene Agenturen, die um Aspiranten werben. Hat er durchaus wahrscheinlich die Wahl, wenn man irgendwo an der Stelle sitzt, wo ja Informationen übergeben werden können, dann ja,
ich hab die Aussage von AfD-Mitgliedern, dass ein chinesischer Oppositioneller im Bundestag oder von, ich weiß die genauen Umstände nicht mehr, auf jeden Fall, dass der Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten als chinesischer Auslandsagent identifiziert wurde von einem Oppositionellen. Wie der das identifizieren kann, ob die Geschichte stimmt, Das sind ganz andere Fragen. Ich kann nicht handfest auf den Tisch legen, wer was war. Ich habe inzwischen den Abgeordneten identifiziert, bei dem das angeblich gewesen sein soll. Aber recht viel mehr. Rein theoretisch können die mich auch hinters Licht geführt haben. Die können sich einen Scherz auf meine Kosten erlaubt haben. Aber klar ist natürlich, dass in der Partei es eine gewisse Affinität zu autoritären Systemen gibt, die zumindest von Teilen dort offen zelebriert wird. Und dann ist es halt so, ein Bundestagsabgeordneter sitzt halt mitunter in Ausschüssen, in denen es interessante Informationen gibt. Denn wir haben Geheimdienste und Militär, die durchs Parlament kontrolliert werden. Was bedeutet, in gewissen Positionen kommen Parlamentarier an Geheimdaten. Und ich habe keine Ahnung, muss ich offen sagen, ob ein Mitarbeiter, ein Referent, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter mit in Sitzungen kommt. Könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Oder ob der Geheimdaten auf dem Tisch hat, um diese zu bearbeiten. Aber ich halte es zumindest für realistisch, dass dies möglich ist. Und dann wird es natürlich richtig interessant, denn geheime Informationen der deutschen Streitkräfte, die ja bekanntlich in der NATO sind, die dürften dann doch für den einen oder anderen Nachrichtendienst von Nutzen sein und natürlich auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse. Denn da ist ja jedes noch so kleine Stück von Wert. Wenn im Bundestag im Geheimdienstausschuss gesprochen wird, dass man dieses und jenes abgehört habe, dann kann man daraus schließen, dass diese Unterhaltung offensichtlich abgehört wurde, also dass entweder jemand vor Ort eine Wanze getragen hat, das Gebäude verwanzt war oder das Kommunikationsmittel verwanzt war. Selbst wenn man die Ursache nicht ermittelt, ist es bereits ein massiver Erkenntnisgewinn für die Betroffenen. Und daher ist es
von Spionen im eigenen Land. Ne?
Genau.
Zum Beispiel.
Genau.
Ja, also das ist klar. Ich meine, Nachrichtendienste auch nur massenhaft öffentlich zugängliche Informationen gesammelt. Ja? Da viele Spione hatten einfach nur die Aufgabe, in Tageszeitungen zu übermitteln.
Das ist auch heute noch so.
Oder Wirtschaftsdaten abzugreifen. Ne? Also Geheimdienste, Nachrichtendienste, die sind ja dazu da, auch strategische Lagebilder zu erstellen. Und da gehört auch alles, das alles dazu, Stichproben, Daten und so weiter, aus denen man ein Gesamtbild irgendwie dann zeichnen kann.
Ich erinnere mich an den Fall aus Russland. Dort hat Russland einen Professor einer Hochschule zu Haft verurteilt wegen Spionage für die USA und alles, was er gemacht hat, war Zeitungsausschnitte an die Botschaft zu schicken. Der hat keine Geheimdaten abgegriffen, der war nicht in irgendwelchen Laboren, der hat einfach nur die Tageszeitung gelesen und der Botschaft die interessanten Ausschnitte geschickt. Das wurde von, zumindest wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, das wurde von der russischen Staatsanwaltschaft als Spionage verortet.
Also, aber das ist jetzt, genau, aber weil der Punkt ist der, man will halt dem Feind so wenig Informationen geben wie möglich. Und man will natürlich nicht, dass man Leute im Land hat, die dem Feind Informationen geben. Ob das jetzt öffentliche Informationen sind oder geheime, das ist erstmal sekundär. Weil wenn jemand einfach für die feindliche Seite arbeitet, wenn ihr zuarbeitet, ob das jetzt aus, was weiß ich, Gesinnung ist oder einfach aus Bestechlichkeit oder was auch, oder Erpressbarkeit, das ist erstmal unerheblich. Aber er arbeitet ja für den Feind, er arbeitet dem Feind zu. Welche Informationen es sich handelt, das kann man dann erstmal im zweiten Schritt bewerten. Aber das ist letztendlich das Problem, dass jetzt auch bei uns entsprechend genauso interpretiert werden muss. Also auch dass dieser Professor Hobbs genommen wurde dafür, dass er dem Feind Zeitungsartikel geschickt hat, das ist verständlich.
Es ist so funktioniert das.
Ja, ja. Genau. Also der Staat, um seine nationale Sicherheit zu schützen, hat eigentlich gar keine andere Wahl. Und da haben wir eben jetzt das Problem bei diesen Leuten, die im Verdacht stehen. Also jetzt klar, wenn es jetzt es gab jetzt auch diese Fälle von Wirtschaftsspionage an China, das ist nochmal eine andere Kategorie. Ist aber genauso schlimm, genauso verwerflich und letztendlich strafbar. Aber letztendlich muss man sehen, dass wir wieder in einer Welt leben, in der es quasi eine feindliche Seite gibt.
Und je früher man das einsieht, desto besser.
Und es ist ja nicht so, dass wir uns diese feindliche Seite ausgesucht haben. Sie hat sich uns ausgesucht.
Ja, weil wir halt eine Werteordnung aufgebaut haben, die in dieses Konzept nicht hineinpasst, nachdem die Welt für sich ordnen wollen. Und das führt dann dazu, dass wir das jetzt haben. Völlig richtig, ja. Ich meine. Ja,
und daraus ergeben sich dann natürlich viele, viele Graubereiche. Und ich denke, was wir in nächster Zeit aufarbeiten müssen und woran viel gearbeitet werden muss, diese Graubereiche richtig zu klassifizieren, was natürlich auch wahrscheinlich eine Sache sein wird, die nicht statisch sein wird. Das wird sicherlich dynamisch sein. Und da haben wir dann eben solche Dinge wie ein Europaabgeordneter nimmt eine vermutliche Bestechung an, um zum Beispiel Informationen durchzustechen an die Russen oder um irgendeine Art von Beeinflussung im EU-Parlament, die eben disloyal wäre gegenüber seinem Staat. Ne? Hm. Wozu lässt er sich bestechen? Ja, das muss ja irgendeinen Sinn haben.
Ne? Wenn es eine Bestechung war.
Sollte dahinter.
Ja. Ja. Ne?
Und auf der anderen Seite haben wir dann eben zum Beispiel den Kram-Mitarbeiter, der da irgendwelche Informationen aus dem EU-Parlament oder wie du gesagt hast, vielleicht auch von einer Bundestags- oder von, ich weiß nicht, ob es eine Frau ist oder ein Mann, Bundestagsabgeordneten, die da Informationen durchstechen kann an die Chinesen. Und dann haben wir, dann wird es wieder aus diesem schwarzen Bereich, wird es wieder ein bisschen, ja, wird es noch grauer. Da haben wir dann Sachen wie zum Beispiel, dass Teile des Hamburger Hafens verkauft wurden an chinesische Firmen. Ja. Eigentlich auch zu einer Zeit, wo das bereits aus Sicht der nationalen Sicherheit zumindest kritisch zu bewerten war. Hm. Ich weiß nicht, ob wir uns da mal darüber unterhalten haben oder mal
im Video. Ich glaube, wir haben es mal angesprochen, als wir um Reziprozität gesprochen haben. Wobei ich ehrlich sagen muss, wenn die Gesetzeslage dafür ausreichend ist, weiß ich noch nicht so recht, was an diesem Hafenbesitz das große Problem wäre. Wobei es natürlich so ist, wenn sie den kontrollieren, dann können sie wahrscheinlich mit dir, was Überwachung angeht und was den Versand angeht, irgendwas machen. Denn an sich ist ja nicht so, dass die den Hafen dann irgendwie sprengen können ohne weiteres. Und in einem Konfliktfall verstaatlicht man den ihnen halt einfach weg. Also das wäre ich sehe an einem Hafen sehe ich viel weniger ein Problem, als wenn eine Rüstungsfirma verkauft würde, die modernsten U-Boot-Technologien dann einfach auf dem Zentralserver hat, wo dann am nächsten Tag der chinesische Inhaber mit dem USB-Stick kommt und tags drauf wieder im Privatjet sitzt. Da würde ich es viel dramatischer sehen, denn ich weiß nicht, was am Hafen, aber vermutlich kenne ich mich da einfach nur nicht genug aus und das wird schon seinen Grund gehabt haben.
Es ist ein Teil der kritischen Versorgungsinfrastruktur eines Landes. Die Wirtschaft hängt, denke ich, von einem solchen Hafen ziemlich stark ab. Also Deutschland hat jetzt nicht so viele Nordseehäfen. Mhm. Und man hat das ja gesehen mit den Erdgasspeichern, die Gazprom hat strategisch leerlaufen lassen im Vorfeld. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass auch bei einem Hafen dass zum Beispiel in bestimmte Bereiche nicht investiert wird oder bestimmte Dinge abtransportiert werden. Es geht auch nicht darum, irgendwas dann zu zerstören, sondern einfach den Gegner strategisch zu schwächen.
Okay, auch das ergibt Sinn, ja. Wenn die Kräne nicht mehr warten und die Kapazität um 40% einsinkt, dann wird der Handel in Deutschland teurer, der Export, und Deutschland ist wirtschaftlich geschwächt. Und wenn das Unternehmen, was den Hafen besitzt, nicht auf Gewinn aus ist, sondern als chinesisches strategisches Mittel dient, dann ist der Hafenbesitz auf einmal ein ernstes Problem. Und gesetzlich dagegen vorzugehen, ist in der Tat zwar wahrscheinlich möglich, aber unverhältnismäßig aufwendig, sodass es viel sinnvoller ist, es erst gar nicht den Chinesen in die Hände zu geben. Das ergibt dann ein gutes Stück weit mehr Sinn, ja.
Ja, also es geht hier nicht um eine Strafbarkeit. Das wären alles keine, also auch die Gasspeicher leerlaufen zu lassen, ist nicht strafbar. Aber es schadet dem Land. Es ist politisch schädlich. Ja, es ist wirtschaftlich, gesellschaftlich schädlich. Und Politiker sollten es nicht machen. Man sollte Politiker, die dem Land Schaden, vor allem strategisch, abwählen.
Ja. Ja, also ich meinte, man kann es natürlich strafbar machen, solche Maßnahmen. Aber das, deswegen sagte ich, das sei unverhältnismäßig. Denn dann muss ich eine Strafbarkeit einführen, wenn zu welchem Monat ein Speicher so und so viel leer ist. Und das ergibt schlicht keinen Sinn. Dann ist es schlauer, den Speicher eben nicht jemanden in die Hand zu geben, der mit dem Schindluder betreibt. Das ist völlig klar. Ja.
Ich meine, dann sind wir bei McCarthy oder...
Aber das ist eine andere Frage. Denn in einer freien Gesellschaft, kommen wir mal zu meinen vorherigen Beispielen zurück. Wenn ich von jemandem Geld annehme, dann kauft er mich auf Dauer. Der mag mich nicht beim ersten Moment kaufen, aber wenn ich lange genug an Geld annehme und groß genug, ausreichend große Summen, dann hat dieser Geldgeber irgendwann Einfluss auf mich. Der mag den nicht exerzieren im Sinne von, wenn du nicht machst, dann. Aber er erreicht alleine dadurch einen Einfluss durch die menschliche Natur. Wenn wir von jemandem immer etwas bekommen, dann fühlen wir uns dieser Person verpflichtet, nett zu der zu sein. Und wenn, was weiß ich, wenn wir ständig einen gratis Mietwagen bekommen, weil wir YouTuber sind oder sowas, bekommen wir leider nicht, aber wenn wir den ständig bekommen würden, dann eine negative Rezension zu schreiben, weil diese Mietwagenfirma eine schlechte interne Politik betreibt, weil die ihre Mitarbeiter ausbeutet, da würde sich halt dann der YouTuber fragen, kriege ich dann noch weiter meine Gratis-Upgrades oder meinen Gratis-Mietwagen? Vielleicht mache ich einfach mal kein Video darüber, denn die Mietwagen sind ganz angenehm. Und dieser Schritt zum langsamen Kaufen, der ist, denke ich mal, menschlich, der ist normal, wenn die Summe groß genug sind. Für 5 Euro im Monat wird man sich nicht unbedingt kaufen lassen, aber halt, wenn die Summe groß genug ist. Und da wird es dann schwierig, wo will ich da eine Strafbarkeit ansetzen lassen? Denn was ist verhältnismäßig? Denn es ist nicht illegal, als Abgeordneter journalistisch tätig zu sein. Bin ich zumindest ziemlich sicher, dass es nicht illegal ist. Das heißt, ein Meinungsartikel oder ein Nachrichtenartikel oder ein Auftritt in einem Fernsehsender, ob das nun online oder ein physischer Fernsehsender ist, mit gegen Dotierung, gegen Honorar zu machen, ist meines Wissens nicht illegal. Und will der Staat jetzt eingreifen und sagen, das ist aber ein Sender, der russisch berichtet und du sagst da pro-russische Sachen und dafür darfst du nicht bezahlt werden und deswegen gehen wir strafrechtlich gegen dich vor, dann haben wir halt massive Einschritte in die Meinungsfreiheit, in das, was den freiheitlichen Staat ausmacht. Das ist ja das große alte Dilemma, dass die Diktaturen, dass die totalitären Systeme eben dieses Problem nicht haben, sondern schlicht und ergreifend alles verbieten können, zumindest können, was ihnen nicht passt. Und der freiheitliche Staat im Prinzip eigentlich damit leben muss, dass er fundamental angegriffen wird und ein Abgeordneter sich von Russen und Chinesen kaufen lassen kann, die halt eine Scheinfirma haben, wo auf einem Blog ein paar Artikel gelegentlich erscheinen und wann immer der kommt, bekommt er halt für seine großartigen 2 DIN A4 Seiten halt 8.000 Euro. Das ist effektiv Bestechung, weil die 2 DIN A4 Seiten diktiert er schnell während 10 Minuten im Zug und das ist natürlich keine 8.000 wert, aber wie will ich dagegen vorgehen? Und warum so, und dann die nächste Frage, nicht nur wie will ich dagegen vorgehen, sondern man sollte natürlich auch fragen, sollte ich überhaupt dagegen vorgehen? Ist es erstrebenswert, dass ein Staat so massive Einschritte in die Meinungsfreiheit vornimmt und in das Mandat natürlich auch, in die Tätigkeit der Bundestagsabgeordneten oder der Abgeordneten, dass denen gesagt wird, du sagst pro-russisches, pro völlig egal wofür oder pro oder contra, du sagst irgendetwas, das unserem Mehrheitswillen gerade nicht entspricht und deswegen gehen wir gegen dich vor und du darfst es nicht. Also das ist schon auch ein bisschen problematisch aus pluralistischer Sicht.
Also gut, da sind wir in diesem Dilemma. Ich meine, das Zauberwort, du hast es gesagt, der demokratische Staat muss damit leben, aber die Frage ist, muss er damit auch sterben? Ja? Weil wenn man sagt, er muss damit leben, könnte es natürlich auch meinen, dass er so weit damit leben muss, dass es ihm die Existenz kostet. Was ja auch nichts Neues wäre. Ja?
Die Kapitalisten werden uns den Strick verkaufen, mit dem wir sie aufhängen. Ich glaube, Lenin, wobei ich kürzlich mal gelesen habe, dass es Stalin gewesen sein soll, also einer der beiden, hat erklärt, die verkaufen uns noch den Strick, mit dem wir so aufhängen. Und da ist...
Weil diese Sicherheits, also das, worüber wir jetzt gesprochen haben, diese quasi sicherheitsrelevanten Gefahren, die aber noch unter der strafrechtlichen Grenze liegen, das ist eigentlich analog zu sehen. Deswegen, ich habe mir das nochmal nachgeschlagen, was der Haldewang, das ist der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, des Bundesamts für Verfassungsschutz, hat gesagt, die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief für Verfassungsfeinde. Und dann hat er noch gesagt, dass Meinungsäußerungen auch außerhalb ihrer strafrechtlichen Grenzen und unbeschadet ihrer Legalität verfassungsrechtlich von Belang sein können und daher eben Bestandteil der Überwachung, der Beobachtung durch das
Dann hat BfV. Man halt.
Und das ist natürlich schon.
Das ist ein Staat, der sich vom Pluralismus wegbewegt, der sowas macht.
Genau.
Das ist ein Staat, der die Zügel anzieht, um es mal freundlich zu sagen, ohne jetzt hier gleich den Eisenhammer auf den Tisch zu hauen, was ich in dem Zusammenhang gerne machen würde. Also ist völlig klar, man beginnt sich auf eine Gratwanderung. Und entweder muss man Wege finden, wie man innerhalb des pluralistischen Systems bleibt und im Meinungswettbewerb überzeugt, oder man verliert, oder man gibt den Pluralismus auf. Denn wenn ich hingehe und nehmen wir mal dieses Z, in Deutschland meines Wissens inzwischen verboten, wegen Billigung eines Angriffskrieges oder irgend sowas, wenn ich mir das Z jetzt aufs Auto mache, das ist natürlich eine klare Einschränkung der Meinungsfreiheit. Da gibt es ja überhaupt nichts dran falsch zu sagen. Das ist halt eine, die nach strafrechtlich, weil was ist Paragraph 5, steht dann im Rahmen der Gesetze sei die Meinungsfreiheit. Also sie ist sehr wohl eingeschränkt. Sie ist keineswegs schrankenlos. Und die Gesetze können halt massiv angepasst werden. Und da musste man dann halt als Wähler sich am Ende fragen, was einem wichtiger ist. Das wird dann wahrscheinlich, wenn das Ganze weit genug eskaliert, darauf hinauslaufen. Will ich als Wähler die Meinungsfreiheit in möglichst maximalem Ausmaß bewahren? Oder ist es mir wert, auf die aufzugeben?
Bei dem Z ist es eigentlich relativ eindeutig, weil das eine genozidale, eliminatorische Ideologie ausdrückt. Und wer das halt benutzt, der stellt sich hinter diese Ideologie. Und ich denke, das ist Strafrecht. Also das hat auch vorher sowohl die Verfassung als auch das Strafrecht hergegeben, solche Symbole zu verbieten.
Hm? Naja, mit Hammer und Sichel, glaube ich, ist bis heute nicht passiert.
Ja, der Klassenkampf, der hat halt irgendwie einen Sonderstatus, ne? Aber nochmal zu, also diese Äußerung von dem Haldewang, die ist ja in dem Kontext, also das hat er ja losgelassen, in dem Kontext, dass da irgendwelche Amtsträger der Bundesregierung oder auch Institutionen quasi beleidigt oder delegitimiert werden sollten durch Kritiker, durch scharfe Kritiker, ne?
Ich habe den Verfassungsschutzbericht gelesen. Kann ich nur dem Zuhörer empfehlen, es ebenfalls zu tun, diesen Teil, und sich dann einfach den eigenen Teil draus zu denken. Ich muss sagen, ich zumindest war sehr empört bei dem, was ich gelesen habe, wie der Verfassungsbericht die Einstufung einsetzt. Aber wie gesagt, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Sendung.
Ja, genau. Aber ich habe das jetzt extra in diesem Kontext mit, sagen wir mal, feindlichen Spionen, ausländischen Spionen genannt, weil wir haben hier ein Beispiel dafür. Der hat also quasi diese Eingrenzung auch außerhalb einer strafrechtlichen Grenze. Und der Verfassungsschutz ist ja auch ein Nachrichten, ist ja auch quasi ein Staatsschutzdienst, ja, der aber gegen Inländer gerichtet ist, der eben die Verfassung vor allem im Inland schützen soll. Und der hat jetzt das Ganze angewandt, quasi diesen schärferen Schutz, ja, des Staates hat er angewandt gegen seine eigenen Bürger. Und historisch, traditionell wird eben doch mit einem anderen Maß gemessen, wenn es um die eigenen Bürger geht und deren Rechte und wenn es um Ausländer bzw. ausländische Mächte geht. Ja, weil eben ein anderer Staat Also ein Staat hat sowieso keine Bürgerrechte, aber ein anderer Staat kann nicht mit den gleichen Rechten operieren, mit denen ein Bürger eines Staates in dem Staat selber auftrumpfen kann. Ja. Und deswegen denke ich, ist es hier wichtig, eben zu differenzieren. Es ist wichtig, die Freiheit im Land selber zu schützen, aber auch gleichzeitig eben die Souveränität des Landes vor Angriffen von außen. Und hier muss doch wesentlich schärfer, also dieser Schutz muss wesentlich schärfer sein.
Karl Popper hat es klar gemacht, dass die Toleranz ihre Grenzen haben muss. Und das erklärt sich auch von selber, dass sie dort Grenzen haben muss, wo es die Toleranz selbst angreift. Also muss der Pluralismus im Prinzip natürlich irgendwo auch Grenzen kennen, die Mächte darin stoppen, den Pluralismus selbst zu beenden. Denn innerhalb des Pluralismus muss es maximale Vielfalt geben, aber eben nicht bis hin zu seiner Vernichtung. Die Schwierigkeit ist halt, wo am Grenze ziehen, wie immer halt. Das ist ja in fast allen Bereichen so, dass das entweder pauschal einfach eine schöne runde Zahl genommen wird oder ein schöner runder Wert, oder aber es ist halt ein riesiger Graubereich, der sehr problematisch ist. Denn dass das westliche System schützenswert ist und dass es geschützt werden muss, ist völlig klar. Und dass dies nicht nur mit schönen Worten gehen wird auf Dauer, erklärt sich auch. Aber die Frage ist, wo zieht man die Grenze?
Und dann haben wir eben quasi diese Kreuzung, dieses, sagen wir mal, der ausländischen Bedrohung, des ausländischen Einflusses und der inländischen, sagen wir mal, Entfaltungsfreiheit. Und den haben wir zum Beispiel jetzt bei Politikern. Ja, also wir haben jetzt Politiker wie zum Beispiel Kra. Ja. Kra hat einfach, als deutscher Bürger hat er ein passives Wahlrecht. Und das wird er auch wahrnehmen. Jetzt ist scheinbar rausgekommen, dass sein Mitarbeiter ein chinesischer Spion war. Ja. Letztendlich, ob jetzt Kra sich da irgendwie strafbar gemacht hat, ob er sein Wahlrecht verliert oder so, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich nicht, ja.
Solange nicht nachgewiesen wird, dass er es gewusst hat und ihn bewusst eingestellt hat.
Genau.
Was kann er dafür?
Aber deswegen da muss jetzt eigentlich der Souverän, also der Wähler, der ist jetzt eigentlich die Kontrollinstanz, die sicherstellen sollte, dass jemand, der vielleicht sich gar nicht mal, sagen wir mal, schuldig gemacht hat, also wir wissen, dass Kra da sehr China-freundlich war und da verschiedene geschäftliche Dinge mit China laufen hatte. Ja. Das kann jetzt der Wähler sollte das jetzt so bewerten, hinsichtlich, sagen wir mal, der Risiken für die nationale Sicherheit selber. Und die Frage ist, welches Risiko sollte der Wähler eingehen bei einem Politiker, der zum Beispiel kompromittierbar ist? Also ein Beispiel ist jetzt Scholz mit Cum-Ex und so weiter. Ne? Und Kra ist es eigentlich wieder ein weiteres Beispiel.
Wir wissen, dass das die Mehrzahl der Wähler nicht interessieren wird. Da ist viel zu sehr in Grabenschlachten. Und ich glaube nicht, dass die Mehrzahl der AfD-Wähler umtreibt, ob und was für eine imperialistische Macht die Chinesen sind. Ich glaube, die würden es ihm eher übel nehmen, wenn er einen CIA-Spion im Team gehabt hätte. Ich glaube, dann wäre er tatsächlich nicht mehr wählbar für den normalen AfDler. Ich glaube, China oder KGB die FSB oder irgendwas würde die Mehrzahl der AfD-Wähler wahrscheinlich gar nicht so groß stören.
Ich denke, wenn jemand wirklich der AfD hätte schaden wollen, dann hätten sie sowas fabrizieren müssen, ne?
Ja. Deepfake, dass Kra dem FBI sagt, er arbeitet ja schon für die CIA und er liefert dort ja schon in Langley alles ab, was es über die Partei zu wissen gibt. Das wäre wahrscheinlich gut zur Diskreditierung gewesen. Ja.
Ja, genau. Also hier auch an unseren CIA-Führungsoffizier, ne, der Tipp.
Ja, aber bei uns streiten sich ja immer Mossad und CIA um die Führung. Das ist ja noch. Und die GZ natürlich.
Konkurrenzbelebtes Geschäft.
Ja. Tja. Ja, dann hatten wir noch zwei Saboteure, Deutsch-Russen, wo jetzt auch irgendwie drüber nachgedacht wird, ob die Ob man denen vielleicht die Staatsbürgerschaft entziehen könnte, aber ich meine, ich kenne die Hintergründe nicht, aber es ist eigentlich klar, dass es zu sowas kommen wird. Dass unter den Deutsch-Russen große Sympathien für Russland vorhanden sind. Ich kenne mehrere, die sind absolut gegen Putin. Also es ist nicht, dass hier irgendein falscher Vorwurf auch nur im Ansatz angedacht wird, dass das irgendwie ein monolithischer Block wäre. Das ist natürlich, gibt es da große Vielfalt drin, aber dass da tendenziell größeres Verständnis für die russische Position herrscht, glaube ich, ist kein Geheimnis. Es liegt auch daran, dass die halt gerne die Fernsehsender empfangen, die auf Russisch senden. Und die sind halt mehrheitlich staatlich oder dem Staat nahestehend und seiner Ideologie. Und dass es dort dann, wenn dort in zunehmendem Maße konstruiert wird, dass es ein Überlebenskampf der Russischen Föderation sei gegen eine aggressive NATO, dass sich da dann ein paar in Anführungsstrichen Patrioten finden, die für ihre russische Heimat, egal welchen Pass sie gerade haben mögen, bereit sind, dieser zu helfen, kann jetzt nicht groß verwundern. Und daher würde ich auch mal nicht erwarten, dass das das letzte Mal war, dass wir sowas erleben werden.
Ja, also gut, da ist halt tendenziell wahrscheinlich auch eine höhere Sympathiequote zu erwarten als jetzt bei, also sich bei, ein, aus, bei französischen Einwanderern, ja, bei Hugenotten. Aber ja, ich meine, ja, Staatsbürgerschaft, ne, das ist so remigrationsmäßig, aber ich wette, die hatten einen deutschen Schäferhund daheim, das wird also nicht möglich sein. Und die Ironie an der ganzen Geschichte ist ja, dass eigentlich die Spätaussiedler, die würden ja vor allem, also die SPD war ja damals dagegen, weil klar war, dass das CDU-Wähler sind, die da ins Land geholt werden. Und das war ja eigentlich auch damals ganz klar CDU-Strategie, dass die eigene Wählerbasis, genauso wie mit der Wiedervereinigung, das war ja auch, war ein bisschen kurz gedacht von der CDU, aber es hat erstmal funktioniert, ne? Es geht ja erstmal nur darum, sich die nächste Wiederwahl zu sichern, ne? Was dann in 10 Jahren ist.
Das langfristige Denken in den Demokratien hat mitunter seine Probleme, ja. Das ist wohl wahr. Interessant, interessant der Hinweis, dass das CDU war. Dann ist also das Interesse durch Migration die eigenen Wahlchancen zu steuern, ganz offensichtlich auf allen politischen Richtungen vorhanden.
Ich denke auch, das ist ja ein Evergreen, denke ich. Also haben sich die Römer da nicht auch irgendwelche Germanen ins Land, also bestimmte Fraktionen im Römischen Reich haben dann.
Als Wähler wohl eher nicht.
Du
Dort,
bist ja der, du bist der.
wo es dann germanische Migration war, war das eher so, dass das Ansiedlungen waren, weil man sie nicht mehr recht besiegen konnte. Und man hat ihnen dann gesagt, okay, ihr könnt das Gebiet dort haben, aber dafür müsst ihr für uns kämpfen. Also das war dann der Fall. Mit Wahlen oder sowas hat es nichts zu tun. Man hat damit halt auch Soldaten gewonnen. Und im
Ja.
Zweifelsfall hat man die einen alternativ gebrandschatzt, ermordet und geplündert hätten, hat man zu denen gemacht, die andere davon abhalten, zu morden, zu plündern und zu brandschatzen. Und das war dann natürlich eine geschickte Strategie, wenn man solche Leute lieber ansiedelt, als sie als Heuschreckenschwarm übers eigene Land ziehen zu lassen.
Gut, damals waren Wähler nicht die politische Währung, ne? Wie sie
Ja.
in der Demokratie
Da waren
sind, aber
Soldaten.
genau, das war, aber trotzdem, die Währung war erstmal nützlich, man konnte damit Punkte sammeln und dann hat man sie ins Reich gelassen und oder nahe an sich herankommen lassen und das hat sich dann noch irgendwann gerecht. Ne? Also es passiert immer wieder im Laufe der Geschichte.
Ja.
Naja, also das mit den. Das Interessante ist ja, dass da scheinbar relativ früh abgehört wurde. Im Fall dieser beiden Saboteure. Und der eine, der hat ja auch im Donbass gekämpft. Also da war, denke ich, wirklich eine ganz, ganz breite Spur vorhanden, um anzusetzen und um das Ganze im Vorfeld quasi abzufangen. Aber so, sagen wir mal, jemand, der da im Donbass gekämpft hat, das ist ja ein bisschen vergleichbar eigentlich so mit den IS-Heimkehrern. Das wird
Vermutlich, ja.
sicherlich, also nicht nur in Deutschland, also wenn der ukrainische Krieg zu Ende ist, wird es da sicherlich auch ganz viele Probleme geben mit den Heimkehrern. Und zum Beispiel in Russland auch, ne? Da gibt es wahrscheinlich jetzt schon.
Die gibt es jetzt schon, ja. Die Schwerverbrechen steigen. Völlig klar. Auch weil und Waffen leichter zugänglich sind. Und im Gefecht, wenn du in Friedenszeiten dein Sturmgewehr verlierst, dann ist ein Riesenradau. Im Gefecht sagst du, das ist von einem Granatsplitter getroffen worden, als wir die, und ich habe es zurücklassen müssen, als wir die Position verlassen mussten. Und dann drücken sie dir ein neues in die Hand, weil du ja kämpfen sollst. Ob du das dann irgendwie auf der Etappe jemanden gegeben hast, der es in Sicherheit bringt, das wird dann in der Regel wahrscheinlich nicht auffallen. Also ja, ist völlig klar. Deswegen wundert mich ehrlich gesagt, warum noch praktisch nichts passiert ist von den Waffen, die der Ukraine gegeben wurden. Gerade da zum Beispiel müsste der russische Geheimdienst ja ein Rieseninteresse daran haben. Stellen wir uns mal vor, es gäbe irgendeinen Amoklauf mit einem Sturmgewehr, Vollautomatik in Deutschland, was von der Bundeswehr geliefert wurde, was man ja durch die Seriennummer nachvollziehen könnte. Das wäre sicherlich für die Russen sehr, sehr von Vorteil, wenn sowas passieren würde. Aber es scheint, selbst die Meldungen, die es zum organisierten Verbrechen gab, wurden anschließend mehrheitlich, was ich gesehen habe, wieder dementiert. Also an sich sollte es selbstredend sein, dass schon mindestens Tausende, wenn nicht mehr, Waffen verschwunden sind und in dunkle Kanäle geflossen sind. Das ist einfach im Krieg nicht vermeidbar, weil da viel zu viel Chaos herrscht und eben, wenn der Soldat fällt, dann liegt seine Waffe halt erstmal im Dreck. Ob die einer mitnimmt und dann jemand anderen gibt oder ob die da liegen bleibt, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Und daher ist es geradezu verwunderlich, dass so wenig bislang passiert ist. Aber das wird natürlich noch Jahrzehnte sich zeigen, auch durch Verbrechen, durch Traumatisierte aus dem Krieg. Die Selbstmordraten werden nach oben gehen und so weiter. Ich muss mir nur vorstellen, dass wenn ich mich jahrelang mit diesen Bildern beschäftige, wie selbst mir dabei schon graut. Aber ich schaue nur die Bilder an. Ja. Ich schaue nur die Bilder an. Ich bin nicht mittendrin und erlebe es. Also das ist die Traumata, die da gerade passieren, unter den Soldaten beider Seiten natürlich, die werden noch spürbare Folgen zeigen müssen. Das, glaube ich, lässt sich nicht vermeiden.
Ja, ich weiß. Also ich kenne das von meinen Großeltern. Also mein Opa, der ist Alkoholiker geworden. Deswegen. Und also sagen wir mal so, laut eigener Aussage. Aber ich glaube, ne? Meine Oma, die hatte Albträume jede Nacht. Jede Nacht hat sie geschrien. Zu ihrem Tod. Ja, also, aber wirklich jede Nacht. Also es gab keine Nacht ohne Albträume. Es ist, deswegen hoffen wir mal, dass wir hier nicht doch noch irgendwie so die nächste Kriegsgeneration werden, ne?
Tja.
Es ist nicht schön und ich weiß nicht, wollen wir noch über die Waffenhilfe reden?
Wir sind bei 50 Minuten, wenn wir jetzt noch so 20 Minuten. Ja,
haben wir das nächste Mal. Ja.
Ist mir gleich. Und was ich mitbekommen habe, die Mehrzahl der Zuschauer, die sich 50 Minuten anhören, die hören sich auch 1,20 oder 1,30 an. Denn wenn, dann ist man nach 10 Minuten weg und nicht nach 50 Minuten, also 20 Minuten länger, das ging jetzt nun wirklich nicht mehr. Wenn das Thema interessant genug ist, glaube ich, werden sich die Leute auch dafür interessieren. Lass uns noch kurz drüber reden. Ich glaube auch nicht, dass wir da mit 30 Minuten uns beschäftigen müssen. Die Waffenhilfen.
Ja, genau.
Soll ich eine kurze Zusammenfassung machen? Also was wir gerade sehen, ist der Senat. Ich bin jetzt nicht komplett im Bilde, aber ich glaube, sie haben Filibuster verhindert, wenn ich es richtig gesehen habe, mit 80 Stimmen, sodass jeder Senator eine Stunde Redenszeit bekommt. Das habe ich zumindest am Rande mitbekommen. Die Details mögen nicht exakt stimmen. Also klar ist auf jeden Fall, die Abstimmung, glaube ich, fand heute nicht mehr statt. Die dürfte dann am Mittwoch stattfinden. Aber sie wird stattfinden und dass sie durchgehen wird, scheint unzweifelhaft. Und dass der Präsident unterschreiben wird, ist ebenfalls kein Zweifel. Die einzige Frage ist nur, wann es jeweils passiert. Und beides passiert wohl mit nahezu Sicherheit diese Woche. Dann ist inzwischen klar geworden, dass das US-Militär Pre-Positioning betrieben hat. Also auf gut Deutsch, die Lieferung, eine erste Lieferung vorbereitet hat und eben nicht nur, indem sie es in den USA auf Paletten mit einem Aufkleber versehen haben, sondern zu Teilen ist das Zeug bereits in Europa und in Polen. Das heißt, wenn am Donnerstag um 8 Uhr Ortszeit hier auf dieser Seite des Atlantiks der US-Präsident unterschreibt. Dann ist es plus 5, also 13 Uhr in Europa. Und dann kann also um 13.30 Uhr der LKW die Kaserne in Polen verlassen. Der LKW mit ukrainischem Kennzeichen. Und um 17 Uhr oder so kann er die Grenze in die Ukraine überqueren mit den ersten Waffen. Teil der Lieferung werden wohl sein Munition für 155 mm Granaten, für 155 mm Artillerie. Das heißt, die wichtige Artillerie, wo sie wirklich gerade dringende Not haben. Teil werden Flugabwehrwaffen sein, darunter glaube ich auch Stinger. Das heißt, die Bilder, die wir vor einer Woche gesehen haben von Sukhoi 25 Erdkampfflugzeugen, die 400 Meter Höhe gemütlich über Schlachtfeld kreuzen, weil es keine ukrainische Flugabwehr mehr gibt. Wenn die das in 2 Wochen machen, sehen wir die ersten brennend vom Himmel fallen. Wahrscheinlich zumindest. Und es werden geliefert.
Die Flugabwehr, es gibt schon ukrainische Flugabwehr, nur nicht die großen Dinger in Frontnähe, weil
ja,
es einfach zu gefährlich ist, sie dort zu verlieren. Ne?
Und vor allem in Frontnähe gibt es auch keine Manpads mehr, denn offensichtlich ist die Gefahr weg. Und da werden Manpads ebenfalls geliefert. Also auf gut Deutsch Fliegerfäuste, analog zur Panzerfaust. Fliegerfäuste werden geliefert, Stinger, und es werden TOW und Javelin geliefert, also Panzerabwehrraketen. Das heißt, den Schildkrötenpanzer, den wir gesehen haben, wenn der sich darüber hinaus nicht als Konzept bewährt, wird der zumindest jetzt sehr schnell sehr große Probleme bekommen. Denn auch da haben Ukrainer selbst bestätigt, dass sie keine Panzerabwehrwaffen mehr haben, keine nennenswerten. Und dieses Herumgefahre, was wir an der Ostfront jetzt gesehen haben, was wir vor Krasnohorivka gesehen haben zum Beispiel, das wird in wenigen Wochen, wahrscheinlich schon in 2 Wochen spätestens, dürften die ersten an der Front sein. Dann wird das sehr, sehr schnell sehr unangenehm werden für die Russen. Das heißt, wir sollten eine spürbare Verbesserung der Lage in 2 Wochen sehen. Und ab dann dürfte es aufwärts gehen. Denn das wird noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Es wird dann wahrscheinlich von Tag zu Tag besser. Aber ich glaube, man sollte hier gleichzeitig auch noch ein bisschen in den Relationen bleiben. Das bedeutet nicht, dass die Ukraine anschließend zur Gegenoffensive übergehen kann. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass sie weiter an Territorium verliert. Aber die dramatische Situation, dass sie wirklich sich mit den Fingernägeln festhalten musste, um nicht einen russischen Durchbruch zu erleben, dass sie Reserven ständig in die Front werfen musste, das wird wohl erheblich leichter werden, wenn jetzt noch die deutsche Initiative dazukommt mit den Patriots. Sollten die doch noch irgendwo welche finden? Da zeigt sich ja gerade, dass das wohl ziemlich scheitert, dass Deutschland das einzige Land zu sein scheint, was wirklich willens ist, Flugabwehr in nennenswertem Maße abzugeben. Noch zumindest in der jetzigen Phase. Es ist eindeutig, die Morgenröte ist bereits hinterm Horizont für die Ukraine sichtbar. Das sollte man nicht überbewerten. Nein, die Ukraine sind nicht kurz davor, zur Gegenoffensive überzugehen. Und es wird Sommer, auch diesen Sommer wird nicht auf der Krim gefeiert werden. Aber die schlimmste Phase ist für den Moment zumindest wohl davor zu enden.
Ja. Gut, und ich meine, die Lessons learned, die wir rausnehmen können aus dieser ganzen, ja, also war natürlich schon eine Farce. Also zum einen denke ich, dass das Trump-Lager schon eine gewisse Niederlage erleiden musste. Also interessant, ich weiß nicht, es gibt ja bestimmte Deutungen dessen, warum es denn jetzt eigentlich dazu gekommen ist.
Also ich hab versucht, mir so viel wie möglich durchzulesen und ich habe versucht, mich auch in die Situation zu versetzen. Denn es ist immer sehr, sehr einfach, alle anderen zu Verbrechern und zu Idioten zu erklären und zu was weiß ich was. Es ist viel sinnvoller zu versuchen, die Motive zu verstehen. Und einerseits spielt natürlich Wahlkampf eine Rolle. Dann bei Trump dürfte noch ein persönliches Problem damit sein, weil er glaubt, dass die Ukraine ihm die Korruption der Bidens hätte belegen können, die ihm die Wahl gerettet hätte. Denn die Hunter-Biden-Geschichte haben die meisten ja schon irgendwie mitbekommen. Da habe ich keine tieferen Erkenntnisse, wie viel da dran ist. Von daher brauche ich mich da nicht aus dem Fenster zu lehnen. Auf jeden Fall kommt dieser Vorwurf. Der Vorwurf zumindest ist echt. Ob das, was er vorwirft, dran ist oder nicht, müssen wir hier ja nicht thematisieren. Da kommt das auf jeden Fall mit hinein.
Ich denke, da ist schon was dran.
Es wirkt zumindest so, sagen wir es so. Dass das bei den beiden.
E-Mail ist noch was dran.
Und wenn man sich, ja, und dann ist auch so Geschichten, dass das Hunter Biden auf Drogen ist und eine Waffe holt und darauf unterschreibt hat, dass er keine Drogen nimmt. Und das ist ein Felony. Das ist eine Straftat, das ist keine Ordnungswidrigkeit. Dafür geht man normal hinter Gitter und der erste Richter stellt das Ganze gegen eine Geldstrafe ein. Das würde beim normalen US-Bürger nicht der Fall sein. Das zumindest ist wieder der Vorwurf. Und das ist natürlich auch was, was das gesamte konservative Lager aufbringt. Und das ist als jemand, der versucht, beide Seiten zu betrachten, ist beeindruckend, wie beide Seiten wirklich glauben, der jeweils andere will das Land fundamental zerstören und ist im Begriff darin. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Kommen wir zu der Geschichte zurück, warum sie es nicht unterstützt haben. Dann müssen wir natürlich eines auch mal bedenken. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir beide beschäftigen uns mit Außenpolitik. Die meisten unserer Zuschauer auch. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind kleiner Kongressabgeordneter aus irgendeinem ländlichen Bezirk. Der ist permanent im Wahlkampf. Das ist die erste Erkenntnis, die man haben muss, weil die nur 2 Jahre Amtszeiten haben. Wenn der wiedergewählt werden will, muss er eigentlich von dem Tag, wo er im Kongress einzieht zur neuen Wahlperiode, bereits den nächsten Wahlkampf betreiben. Das heißt, er ist permanent im Wahlkampf und dann ist er in der Partei, die vorgeblich, und das muss man hier wirklich betonen, vorgeblich einen guten Haushalt betreiben will. Das heißt, er kann nicht einfach Geld links und rechts rausschmeißen, weil sonst köpfen ihn die Wähler. Und dann hat der
Staat... Die USA werden jetzt Billion Dollar Zins...
Ich glaube, das habe ich dir schon gesagt oder so. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja. Die haben 34,5, glaube ich. Die sind auf dem Weg zu 35 Billionen Schulden. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben mit Außenpolitik nichts am Hut. Wir sehen die Zusammenhänge nicht. Wir sagen uns, die NATO ist doch stark. Dann nimmt der halt die Ukraine ein. Und die Ukraine war doch eh mal Russland. Das stimmt zwar nicht und so weiter, oder naja, es stimmt irgendwo auch schon, weil im Zarenreich war sie mal Teil des russischen Zarenreiches, aber aus dieser Warte, dann als Abgeordneter, der sich mit der Außenpolitik nicht beschäftigt, und das tut ja bei weitem nicht jeder und das muss ja auch nicht jeder, dann seinem Wählern zu sagen, hey, ich schicke mal 60 Milliarden in ein Land, das auf Platz 100...
Das wird ja nur so geframed.
Ja, klar, aber das ist wie es geframed wird.
Kann man das instrumentalisieren,
genau, diese Zahl. Ne? Und ich schicke also 60 Milliarden in ein Land, was auf Platz 140 im Korruptionsindex ist, der 190 Plätze hat, also im letzten Drittel, so ungefähr. Auch hier bitte nicht auf die exakte Zahl festlegen, aber jeder weiß, dass die Ukraine ein massives Korruptionsproblem hat, und zwar ein richtig massives. Und das also meinem Wähler zu verkaufen, hey, wir haben fast 35 Billionen Schulden, wir zahlen 1 Billion jährlich nur in Zinsen, noch keine Tilgung, aber ich schicke trotzdem mal 60 Milliarden in die Ukraine, dass da Leute sagen, das kann ich nicht unterschreiben, kann ich ihnen im ersten Moment mal nicht so übel nehmen. Aus geopolitischer Sicht.
Das Narrativ ist eher das, dass der Abgeordnete sagt, mein Gegenkandidat, der will 60 Milliarden da hinschicken und ich verteidige hier jeden Cent eurer Steuergelder.
Klar.
Ja? So rum wird das gespielt. Ja. Das ist dann der Wahlkampfwert, den dieses Narrativ für die eine Seite besitzt, und die andere muss sich dann dagegen verteidigen. Muss dann sagen, ja, aber wenn die Ukraine fällt, dann...
Ja, aber was interessiert mich die Ukraine, wenn ich in Texas wohne?
Nicht Europa.
Ja, genau. Ja. Also es ist... Das ist eine harte Position. Und dann ist das die Oppositionspartei, die punkten muss, weil sie unbedingt das Weiße Haus und den Kongress zurückgewinnen und den Kongress im idealerweise ausbauen will, weil, wie du richtig sagst, sie nicht abgewählt werden wollen. Ich verfolge den einen Wahlkampf, wo es gerade eine Stichwahl gibt in Texas, weil das ein YouTuber ist, der dort gegen den Etablierten antritt. Und dem wirft er unter anderem vor, dass er, glaube ich, für die Ukraine gestimmt habe. Also dessen Hauptproblem dort ist der Second Amendment. In diesem Wahlkampf, aber der gegen den Etablierten antritt, der jetzt es mit ihm in die Stichwahl geschafft hat, wirft ihn unter anderem vor, dass dieser andere, der jetzt im Kongress ist, Geld in die Ukraine schickt. Und das heißt, der muss sich dem gegenüber stellen, und dann ist es deutlich einfacher zu sagen, nee, mache ich nicht. Und dann, wie gesagt, dann ist nicht jeder ein Außenpolitiker und hat den kompletten Überblick und bewertet es so. Und selbst der jetzige Sprecher muss ja so gewesen sein. Er selber sagt ja wohl, dass er ein Briefing hatte, der CIA, Und dort haben sie ihm dann wohl mal gezeigt, was passiert, wenn die Russen in der Ukraine gewinnen. Und dann hat er gesagt, verdammt, mein Sohn geht gerade in die Naval Academy. Der soll bitte schön weiße Uniform tragen, auf Fotos gut aussehen, aber der soll bitte nicht in den Krieg fahren. Also ist es besser, wie er dann gesagt hat, es ist besser, Geld zu schicken als unsere Jungs. Und das soll
Dann ist
ja
er
wohl.
Nachmaler, dann ist er zu Trump nach Florida geflogen. Aber letztendlich, ich meine, der zweite Punkt ist wahrscheinlich, dass doch diese Discharge Petition relativ nah vor ihrer Vollendung stand oder dass da einfach genügend Stimmen schon zusammen waren, um den Sprecher um Johnson zu überstimmen im Kongress. Und das, also es ist schwer zu sagen, ne?
Dann halt die
Ob dieses
Frage.
Briefing war oder ob das CIA-Briefing einfach nur dann ein Vorwand war für ihn, um zu sagen, okay, jetzt habe ich das gesehen und jetzt muss ich halt,
Ja, aber dann
jetzt musste
könnte
ich
die Frage
ein
ist,
gewisses
wenn er jetzt bereit war, es zu riskieren, warum hat er es dann nicht vorher? Wenn er jetzt bereit war, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten und im Prinzip von denen sich sagen zu lassen, wir stimmen für dich als Sprecher gegen deine eigenen Aufrührer, damit du gerettet wirst, weil die haben ja nur eine Handvoll mehr Stimmen als die haben ja nur eine minimale Mehrheit im Kongress. Was bedeutet, wenn irgendwie 20 Leute gegen ihn stimmen, ist er wohl schon erledigt. Das heißt, es ist eigentlich klar, dass er keine Abstimmung überlebt, wenn die Demokraten ihm nicht beispringen. Und dort, wenn er dazu bereit war, hätte er es natürlich auch schon vor Monaten machen können.
Ja, und also wahrscheinlich hat er sich auch bei den Demokraten halt abgesichert, ne? Hat da einfach, hat da Klinken geputzt und
Hätte man das nicht früher gekonnt? Er sagt aber, die Verhandlungen haben Zeit gebraucht. Er selber hat erwähnt, wegen der geringen Mehrheit war es so viel nötig und völlig klar. Wenn ich 100 Leute Mehrheit habe und 30 zicken rum, dann ziehe ich es halt durch. Dann sollen die 30 halt rumzicken. Aber wenn 30 rumzicken und ich habe 8 Stimmen Mehrheit, habe ich ein Problem.
ja gut, wahrscheinlich, das dauert halt lange, weil es ging ja nicht irgendwie dann um den Inhalt der Pakete, wahrscheinlich den Inhalt dieses Pakets zu ändern. Das wäre wahrscheinlich innerhalb von einer Woche besprochen gewesen. Aber es sind dann ja so diese kleinen Mikrohändel. Ja? Also der eine Wahlkreisabgeordnete sagt, ja, ich bräuchte von dem das. Und dann muss er zu dem anderen sagen, ja, der bräuchte von dir das. Und dann sagt er, okay, aber ich brauche von dem nichts, ich bräuchte aber von dem irgendwas. Und dann muss er so rumlaufen. Und muss dann irgend so ein, wirklich so eine Scharade an gegenseitigen Geschäften zwischen diesen Abgeordneten oder nicht nur Abgeordneten, auch anderen politischen Akteuren irgendwie aushandeln. Und dann ist da irgendwie dieses ganze Paket, nicht dieses Gesetzespaket, sondern eben dieses Dealpaket, ja. Und das muss dann wohl auch berücksichtigen, dass wenn die Trump-Anhänger unter den Republikanern ihn abwählen wollten jetzt, dass er eine mehr, dass er genügend Demokraten hinter sich hat, die ihn stützen.
So
Also
oder so
ausreichend.
ist natürlich eine Katastrophe, wie lange es gedauert hat. Denn es ist ja kein neues, zumindest kein fundamental neues Ergebnis dabei rausgekommen. Außer, glaube ich, dass jetzt der explizit verlangt wird, dass die 300 Kilometer Attack-Cams geliefert werden. Ich glaube, das ist die einzige Änderung,
Nee,
die.
ich denke, also es sind zwei Dinge, die eigentlich für Putin extrem schlecht sind. Das eine sind die Attack-Camps und das andere ist, dass russische Gelder beschlagnahmt werden sollen dafür.
Ja, du weißt, ich weiß nicht, ob du meine Argumentation dazu. Ja, also ich weiß nicht, ob das die großartigste Idee ist, das zu tun. Aber auch das ist schon wieder ein neuer Kriegsschauplatz, den wir hier nicht unbedingt in der heutigen Sendung noch mit eröffnen müssen. Also was, wenn wir zu dem Fazit kommen, es gab nicht großartige Veränderungen außer diesen zwei Dingen und die kann man, also das Attackhands ist auf jeden Fall gut und die Beschlagnahmung ist gut für den Moment. Ich habe halt Sorgen über die langfristigen Folgen. Und wie weit es Russland überhaupt wehtut, ist noch die andere Frage, denn die werden jetzt, glaube ich, fast 300 Milliarden ihrerseits können sie beschlagnahmen von westlichen Vermögen. Und das sind nicht Staatsvermögen, sondern das sind Privatleute. Das sind Anleger, die die als Investoren in Russland sitzen, entweder direkt oder indirekt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat
Ja,
sich ein
wobei.
halbes Jahr verzögert, das Ganze. Und in der Zeit sind, wer weiß, wie viele ukrainische Soldaten gestorben, weil sie keine Mittel hatten, um sich zu verteidigen. Das ist halt bei allem, ich habe vorher so ein bisschen erklärend gewirkt, das ist halt schon, da fällt es schon schwer zu sagen, ja, das war halt politisches Händel und Wahlkampf muss ja legitim sein. Das Krasse ist halt, dass er in der Realität halt mit Blut erkauft wurde. Mit einer Menge Blut.
Ja. Das ist halt, und sag mal, wenn jetzt dein Kind zum Beispiel gefallen wäre, weil irgendwo in den USA Leute politische Spielchen betrieben haben. Ich meine, du erinnerst dich an Überlingen wahrscheinlich, ne? An das Flugunglück. Und da ist ja eine, woher kam die? Aus irgendeiner russischen Stadt, aber im asiatischen Teil. Ne? Da war ja eine ganze, also da waren eine Menge Kinder und Jugendliche waren an Bord dieser Maschine. Und da ist dann einer der Väter, der hat dann den Fluglotsen umgebracht in der Schweiz.
Ah ja, ich erinnere mich.
Der dafür verantwortlich war. Also, ja. Und ich denke, da muss man sich auch so ein bisschen irgendwie, ich meine, der Fluglotse, der hat das ja nicht absichtlich gemacht. Das ist ja ein ganz anderer Fall. Ja. Da gab es eine Kette ja auch von Nachlässigkeiten und unglücklicher Umstände, aber das, was da jetzt im Kongress gelaufen ist, das war ja Absicht. Ne?
Ja, aber es fällt auch leicht, immer nur einseitig die Schuld zu geben, dass da viel falsch gelaufen ist und viel hätte besser laufen können, ist völlig klar. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch sagen, dass halt auch zur ganzen Geschichte gehört, dass die Lage gar nicht so dramatisch, nicht im Ansatz so dramatisch gewesen wäre, wenn Biden die Mittel, die ihm unter anderem der republikanische Kongress ermöglicht hat, auch nur im Ansatz genutzt hätte. Denn wie hoch war Lendlease? Ich glaube, es waren so um die 33 Milliarden oder sowas. Und da ist kein Cent rausgenommen worden. Die sind komplett verpufft. Da ist nichts mit passiert, weil Biden sich entschieden hat, nö, wir schicken den Ukrainern nichts. Und wenn wir jetzt natürlich sagen, hätte Biden das auch nur im Ansatz ausgeschöpft, dann wären wahrscheinlich immer noch Munitionsmangel da. Denn es ist ja nicht so, dass man 50 Millionen Granaten rumliegen hat, sondern da würde ja in der Zwischenzeit wieder nachproduziert und wieder nachgekauft und so weiter, um die Lieferung zu ermöglichen. Aber die Lage wäre da deutlich weniger dramatisch gewesen, wenn das passiert wäre. Das gehört zumindest, das soll nicht entschuldigen, was im Kongress passiert ist. Ich habe mit dem massive Bauchschmerzen, auch wenn ich so ein bisschen wirke, als ob ich die einfach nur die ganze Zeit verteidigen wollte. Ich habe dadurch eindeutig auch Bauchschmerzen, aber es gehört beides mit dazu. Es gehört mit dazu, dass es eine Schande war, wie lange es gedauert hat. Es gehört aber auch mit dazu, dass es Gründe gab, wieso es so lange gedauert hat. Und dass nicht jeder dieser Gründe reine Bosheit war. Da waren auch welche mit dabei, wo reine Bosheit ist. Majorin oder wie auch immer man sie ausspricht, wird ja inzwischen Moskau, wird ja inzwischen Moskau-Majorin genannt.
Ja.
Das ist halt Politik.
Aber da habe ich ja auch dieses Video, diese Achse der Angst. Ne? Also Biden halt das geringere Übel, aber er ist trotzdem halt ein Übel. Und Simon und diese ganzen Leute. Aber ich denke, die zweite große Lektion ist halt, und das sieht man jetzt an dieser Erleichterung, die zweite Lektion ist, wie ausgeliefert Europa ist ohne die USA. Das ist eigentlich noch viel trauriger.
Ja. Aber das ist gewollt. Ich meine, wir alle wissen, Europa hat mehr Bevölkerung, die EU hat mehr Bevölkerung als die USA und wirtschaftlich hält sie zumindest mit. Ich bin nicht sicher, was genau nach welcher Berechnung, ob die USA in allen Belangen immer stärker ist, aber zumindest ist der europäische Raum, gerade wenn wir noch die Briten mit dazu rechnen, die ja eigentlich mit dazugehören in diesem Fall und die Norweger auch, nicht zur EU, aber was die Koalition, sagen wir mal, angeht, die europäische Koalition, gehören sehr klar mit dazu. Und dort kann der Europa mehr oder... Ja, da kann in der Schweiz.
Ja. Da, also Politiker, die die Gegenwaffenlieferungen gestimmt haben, noch vor einem Jahr oder zwei, die stimmen jetzt dafür.
Tja, irgendwann muss auch in der Schweiz mal die Realität anerkannt werden, fürchte ich. Ja, aber ich meine, ich habe es jetzt x-fach gesagt, ich sage es seit Wochen, eher seit Monaten, Ukraine-Krieg ist ein europäischer Krieg und den müssen die Europäer so angehen. Wenn man sich in Europa auf die USA verlässt, dann hat man in den letzten Monaten gesehen, dass man vielleicht nicht verlassen ist, aber definitiv nicht, die Amerikaner haben nicht den Rücken der Europäer in wie die Europäer es sich gerne wünschen würden. Sagen wir es mal sehr politisch zurückhaltend. Denn selbstverständlich haben die Amerikaner nationale Interessen und wir müssen auch ganz klar sagen, für die Amerikaner ist es weniger dramatisch, wenn die Ukraine fällt, als es für die Polen ist. Das erklärt sich von selber und dementsprechend müsste Europa halt ganz andere Dimensionen, in ganz anderen Dimensionen handeln. Dafür plädiere ich seit lange und das ist.
Ja, und vor allem, wenn das europäische Projekt ja ein Friedensprojekt, das ist ja, soll ja eigentlich das Primär, die Primärmotivation sein, ne? Ein Friedensprojekt. Also was ist, ist es jetzt ein Friedensprojekt oder ist es ein Friedenswunschkonzert, wo man sich sagt, naja gut, okay, wir sind ein Friedensprojekt, aber nur wenn wir für den Frieden nicht kämpfen müssen. Und wenn wir nicht Waffen produzieren müssen, noch statt. Also sehe ich Elektroautos.
Wie ich sage, für mich ist es so, dass ich nicht nachvollziehen kann, viele europäische Handlungen, denn eigentlich sollte man in Europa den Ernst der Lage kennen und das ist ein so dramatischer Wandel, der in Europa stattgefunden hat, dass Eroberungskrieg wieder Realität ist und bald wahrscheinlich es droht, dass der von Erfolg gekrönt ist, als erprobtes Konzept gelten kann. Das ist so diametral gegen die Interessen der zivilisierten Staaten Europas, dass diese ganz anders reagieren würden. Ich bin dagegen, dass Deutschland Europa diktiert, was es will. Das ist ein paar Mal probiert worden und ist in der Regel nicht besonders gut ausgegangen. Aber wäre ich gerade Kanzler, würde ich nach Ungarn gehen und sagen, ab sofort, wir verlangen nicht von dir, dass du Soldaten in die Ukraine schickst. Aber wenn es darum geht, dass die EU etwas beschließt für die ukrainische Sache, erwarte ich, dass du oder dein Minister den Raum verlässt. Ihr braucht nicht dafür zu stimmen, aber wenn er das weiter blockiert, denn es muss ja klar gemacht werden. Es geht nicht darum, ihr bösen Ungarn tut nicht, was ihr wollt, was wir wollen. Die Ungarn greifen deutsches nationales Interesse an, und zwar existenzielles nationales Interesse. Hier reden wir nicht davon, dass man gerne irgendwas auf der Donau gerne machen würde mit Schifffahrt und ein paar Brücken oder irgendwas. Hier geht es um Leben und Tod im Prinzip, um Krieg und Frieden. Und wenn die Ungarn meinen, aus nationalem Interesse müssen sie dieses oder jenes tun. Nun, aus deutschem nationalem Interesse sollte sein, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt, sondern ihn deutlich verliert. Und dementsprechend, wenn die Ungarn dies verhindern, dann greifen sie deutsche existenzielle nationale Interessen an. Und dann würde ich auch eine andere Gangart gegenüber den Ungarn erwarten. Und auch den anderen, die sich entsprechend gegenüberstellen. Aber.
Vor allem müssen wir ja gar nicht nach Budapest gehen. Wir können auch nach Berlin gehen. Und also das letzte Video, das hast du ja auch gesehen, leider hat es nicht so performt. Da hatte ich auch Probleme, du hattest auch Probleme mit Kommentaren, die macht YouTube ständig an und aus. Und also ich weiß nicht, wie oft musstest du die wieder aktivieren, die Kommentare?
8-mal, glaube ich.
8 Mal, ja. Also das ist ein Bug irgendwie bei YouTube und bei mir hat es aber nicht die Zahl der Kommentare, denke ich, beeinflusst. Aber ich weiß nicht, aber sagen wir mal so, ich habe ein Video gemacht und ich habe sogar Komplimente bekommen von Bundestagsabgeordneten dafür. Aber ich habe ein ziemlich hässliches Thumbnail gemacht und deswegen hat das, glaube ich, nicht performt.
Kommentare sind schon wieder aus.
Die sind schon wieder aus. Unglaublich. Ja, das ist das fröhliche YouTuber-Leben. Bauchkrämpfe, weil einem die Thumbnails nicht gelingen und dauerndes Kontrollieren, ob nicht irgendein YouTube-Bug einem alles versaut. Ja, aber wie gesagt, hier schließt sich so, denke ich, so ein bisschen wieder der Kreis zum Beginn unseres Videos und weil ich habe das Video genannt, was Saboteure. Putin-Saboteure in Deutschland oder im Herzen Deutschlands. Und da ist natürlich, also jetzt ist hier eben von der AfD überall die Rede. Da gibt es Abhörprotokolle und gibt es Verhaftungen, gibt es, denke ich, wahrscheinlich auch jede Menge Beweise mittlerweile. Aber die feindlichen Geheimdienste, die konzentrieren sich natürlich nicht auf die AfD. Das ist ja Quatsch. Die haben ganz, ganz viele Ansatzpunkte, die greifen überall dort zu, wo sich die Chance ergibt. Und in der Vergangenheit gab es diese Chancen. wahrscheinlich bei allen Parteien irgendwo, bei den einen, bei der einen mehr oder bei der anderen weniger. Bei der CDU gab es das bestimmt auch öfter. Und ja, in dem Video habe ich halt diese Personalie Wolfgang Schmidt, das ist ein jahrzehntelanger Begleiter von Olaf Scholz. So einer hat geschrieben in den Kommentaren, das habe ich auch mir vorher gedacht, das ist so der Doug Stamper aus House of Cards. Hast du das gesehen?
Mit, ja, ja, ja.
Mit Kevin Spacey. Ne? Ja. Und das war halt dieser dieser Mann fürs Grobe. Und stellt sich heraus, Scholz hat auch so einen, wahrscheinlich hat jeder Politiker so einen. Und ich meine, wahrscheinlich muss so ein Mensch halt, oder ich weiß nicht, ob er so gestrickt sein muss, aber er darf nicht so viel Skrupel haben scheinbar. Ja, er musste halt seinen Chef muss er durchboxen gegen alle möglichen finsteren Interessen anderer, die da reichlich vorhanden sind. Du hast da wahrscheinlich mehr Erfahrungen mitgemacht als ich.
In der Politik kommst du nicht an die Spitze, ohne dir die Hände blutig zu machen. Das mag nicht immer wortwörtlich so sein, aber bildlich auf jeden Fall. Keine Chance.
Und vielleicht, wenn ich dich jetzt schon mal hier vor Mikro habe, als Interviewpartner. Also ich war ja nie in der Politik, aber ich habe den Eindruck, dass wenn man in die Politik geht und auch wenn es nur auf kommunaler Ebene ist, dass nach einer Weile sich eigentlich alles nur um Geld dreht. Also darum, Geld zu beschaffen, um dafür eben, sagen wir mal, um damit irgendwas zu bewegen, weil man ohne das Geld einfach kaum etwas bewegt kriegt.
Das kann ich so nicht bestätigen. Aber ich habe die Erfahrung habe ich nicht gemacht, aber ich war auch nicht lange genug drin und ich war nicht in Mandaten und ich war schon gar nicht in Entscheidungsbefugnissen, wo ich Geld benötigt hätte. Also das heißt, dazu kann ich nichts sagen. Und wie gesagt, das ist auch ein himmelweiter Unterschied, ob ich Geld besorgen muss für meine Stadt, weil ich Bürgermeister bin, oder ob wir davon reden, dass ich Geld benötige, um innerparteiliche Konkurrenten auszuschalten oder was weiß ich was. Ich denke mal, mein Bruder ist ja Bürgermeister. Mein Bruder ist ja Bürgermeister und der ist ziemlich erfolgreich damit, Geld einzusammeln von Landesseite und von Bundesseite. Also, dass da ständig irgendwelche Ereignisse sind, die er halt besorgt, die halt dann die Wirtschaft in seiner Stadt ankurbeln, weil er Fördertöpfe im Land Bayern abgreift, wo irgendein anderer Bürgermeister zu faul ist oder zu verschlafen ist, gar nicht dran denkt, das zu tun. Da ist mein Bruder ganz erfolgreich, aber da würde ich jetzt, mal davon abgesehen, dass er mein Bruder ist, würde ich da jetzt wenig Verwerfliches dran sehen, denn das ist ja nicht illegales Geld. Das ist Geld, was verfügbar war, vollkommen legitim, transparent und er sorgt dafür, dass jemand das macht. Und wenn er es schafft, eine Firma zu überreden, dass sie in seiner Stadt eine Fabrik baut und die schafft 300 Arbeitsplätze und sorgt für Gewerbesteuern, dann ist da ja nichts Verwerfliches dran. Dann hat er seinen Job gemacht, dafür wird er ja gewählt. Also das, da könnte man sagen, wahrscheinlich sucht er nach Geld die ganze Zeit, aber in dem Moment, aus seiner Position, würde ich mal sagen, da ist nichts Verwerfliches dran, sondern das ist seine Berufsbeschreibung. In der Hinsicht.
Der Punkt ist jetzt der, ich meine, dein Bruder ist wahrscheinlich eine löbliche Ausnahme.
Selbstverständlich, ist ja mein Bruder.
aber grundsätzlich, also was ich halt beobachte, ist dieses Muster, dass wenn ein Politiker eben das Talent hat, Geld zu organisieren, sei es jetzt für die Partei, sei es für seine Kollegen, ja, ob das jetzt politische Zwecke sind oder ob das dann letztendlich zum Beispiel Investitionen sind in einen Wahlkreis oder ob das Mittel sind für das Budget einer Kommune, die dann aus dem Bund kommen und so weiter und so fort. Wenn jemand dieses Talent hat, wenn er einfach gut darin ist, dann hat er quasi Narrenfreiheit. Dann kann er sonst machen, was er will. Er kann sich alles erlauben und das machen sie dann auch häufig. Ne? Also Also diese Hamburger SPD, die ist, glaube ich, auch so ein typischer Verein für diese Typen. Also was mir da eingefallen ist, zum Beispiel Möllemann, ne, bei der FDP, war so ein Beispiel. Ne, was der getrieben hat und er hatte dieses Standing und hatte die Parteiführung ihr nur hinter sich, weil er einfach Geld organisieren konnte.
Kann ich so nicht sagen, denn Hamburg ist auch wieder eine Geschichte und Köln ist ja auch berühmt für seine Korruption, den Kölner Klüngel. Allerdings reden wir halt von ganz anderen Dimensionen. Wenn ich von einer Stadt rede, die 10.000 Einwohner hat, da geht Korruption gar nicht so einfach, weil die viel zu schnell auffällt. Da kennt einfach jeder jeden. Und wenn da plötzlich einer über Mittel verfügt, über die er nicht verfügen sollte, dann fällt es sehr, sehr schnell auf, schlicht weil man weiß, wo der arbeitet und weiß, wie viel er da verdient und auch weiß, wann er dort zur Arbeit geht. Also das ist in einer Stadt wie Hamburg, die dann möglicherweise, wie lange wird die von der SPD regiert? Wahrscheinlich seit x Jahrzehnten.
Da gab es mal einen Break. Also,
Ole von Beust, war der Hamburg?
Ole von Beust, ja. Und ja. Da war mal Schill oder sowas, war da immer.
War auch dort, ja. Ja, keine Ahnung. Also ich würde es so nicht bestätigen können, was das mit dem Geld so ist.
Die SPD, die hatte da sicherlich Zeit zu verfilzen. Da war zum Beispiel dieser Johannes Kahrs, dieser Bundestagsabgeordnete, der ist ja auch durch alle möglichen dreckigen Geschichten aufgefallen, Mobbing und was weiß ich. Ne? Und dann hat man irgendwie 1.000 Euro in seinem Schließfach gefunden. Und der war auch bei Warburg quasi, aber war eben ein Mittelbeschaffer, also wirklich ein talentierter Mittelbeschaffer. Und dann wollte er irgendwie in Wehrausschuss oder sowas, ne? Mhm. Oder ne, was wollte er werden? Da ist dann irgendwie ausgeschieden, weil...
Wehrbeauftragter
wollte er werden. Und als er es nicht geworden ist, als er nicht vorgeschlagen wurde, hat er sein Bundestagsmandat niedergelegt. Wobei ich denke, das war ziemlich Bullshit. Also da war, na, das ist so, das passiert ja häufig auch, dass irgendwie welche Rücktritte mit total fadenscheinigen Dingen...
Ich erinnere mich da an einen Fall, wo einer zurückgetreten ist und 3 Tage später gab es dann die Durchsuchung seiner Computer, weil er dort anzügliche Bilder mit Kindern drauf hatte oder haben sollte. Ich denke, den Namen wirst du noch dich erinnern.
Aus Karlsruhe?
Ich weiß nicht wo.
Nee,
Edati war doch da was. Wo dann die Festplatten zerstört waren mit einem Hammer, weil wohl in den dies kolportiert wurde damals, dass in den Koalitionsverhandlungen, wo gesagt wurde, dass die eine Partei gefordert hatte, er solle Minister werden, weil er sehr, sehr prominent war. Und daraufhin der Innenminister gesagt hat, wir haben da so ein paar Infos, gegen den wird gerade ermittelt wegen das und das. Und plötzlich ist er dann zurückgetreten, ausgetreten und... die Polizei kam und die Festplatten waren irgendwie mit Schraubenziehern und Hämmern komplett zerstört, weil ganz offensichtlich ihm jemand gesagt hat, dass er bald Besuch bekommen wird. Also da gibt's so Fälle. Aber wie gesagt, ich, dass Geld alleine eine reine Narrenfreiheit gibt, kann ich aus der Perspektive nicht voll nachvollziehen. Dass es natürlich Macht gibt, wenn du derjenige bist, wenn es nur für eine Plakatkampagne was nötig ist für einen Fernsehspot und du bist immer der die Spender zusammentreibt, dann wird man dafür sorgen, dass du in den Bundestag kommst, wenn du das willst. Das erklärt sich selber. Und dementsprechend mit dem Cast zum Beispiel ist der Wehrbeauftragte nicht ein Karriereende automatisch? Wer wird denn nach dem Wehrbeauftragten, kommt denn danach wieder in den Bund? Also für mich erscheint es auch seltsam, dass man darüber sein Mandat hinwirft.
Ja, das war so augenscheinlich, Christian Schwarz-Schilling, das war ja auch damals, ich weiß nicht, ob das war in den 90ern, ne? Der ist zurückgetreten, glaube ich, wegen Bosnienkrieg, weil er gesagt hat, das ist also so schrecklich und die Bundesregierung macht nichts, der war da Postminister und also ich weiß gar nicht, was da genau gelaufen ist im Hintergrund, aber der war ja, also kommt man dann die Privatisierung der Telekom und Post und so weiter. Und ich glaube, seine Familie, die ist ziemlich reich, ist dann nochmal ein bisschen reicher geworden durch das Ganze. Und da war so ein Rücktritt, um dann nicht direkt in Interessenkonflikt zu geraten. Also da was Illegales gelaufen ist, ne? Wahrscheinlich musste da gar nichts Illegales laufen, sondern um einfach gar nicht mal in die Illegalität reinzulaufen, muss man zurücktreten.
Aber das ist wieder das, was wir vorher hatten.
Irgendein Bullshit halt der Öffentlichkeit servieren.
Informationen sind halt auch, wie wir es schon vorher hatten. Für Zeitungsartikel kann man in den Knast wegen Spionage kommen. Und Informationen sind halt auch wieder ein Riesenvorteil. Und das muss nicht mal Insider-Trading sein, das muss nicht mal Korruption sein. Alleine nur seinem Bruder zu sagen, übrigens meine Behörde, mein Ministerium schreibt gerade da was richtig Lukratives aus. da solltest du dir es besser mal anschauen. Alleine das ist schon ein Vorteil. Und dann kann man natürlich theoretisch an den Bedingungen der Ausschreibung so drehen, dass die potenziellen Empfänger, die potenziellen Bewerber, die eine Chance auf Gewinn haben, dass deren Kreis immer weiter eingegrenzt wird auf einen Kreis, in dem man es gerne hätte. Da ist dann natürlich dann, das wäre dann natürlich tatsächlich zunehmend Korruption, aber auch wieder, wie wir es vorher hatten, schwer nachweisbare. Aber ja, ist halt Politik. Ja,
das passiert andauernd. Das gehört zur Normalität. Und ja, jetzt, wie ich mir das angeschaut habe, was da im Kanzleramt, also dieser Wolfgang Schmidt ist Kanzleramtsminister, der koordiniert auch die drei Geheimdienste, ne? Die drei deutschen Nachrichtendienste. Und deswegen bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil da waren diese Saboteure und so weiter. Ne? Und wieso fällt da eigentlich nicht mehr auf? Also wieso fliegen da nicht mehr russische Agenten auf? Jetzt fliegen halt schon ein paar auf, auch die Chinesen. Und es ist ausgerechnet die AfD, bei der das Ganze auffliegt. Ne?
Dabei sind doch die besonders patriotischen.
Ja. Und dann habe ich mir halt angeschaut, was der Schmidt so von sich gab, so die letzten 2 Jahre im Rahmen des Ukraine-Kriegs. Und das ist schon ganz schön hart. Also harte, sagen wir mal, Appeasement-Befürwortung. Und damit wären wir eigentlich, also jede Menge quasi Bullshit, wenn es darum ging, Waffenlieferungen hinauszuzögern oder die Nichtlieferung zu legitimieren. Da wurde einfach rausgeballert, was ging. Ja, geframed und manipuliert. Quasi immer bis zu dem Punkt, wo es gar nicht mehr ging, wo allen klar war, dass das totaler Bullshit ist. Und dann wurde das nächste Bullshit-Argument gebracht, bis das auch wieder verbrannt war und so weiter und so fort.
Aber jetzt kann Scholz ja den Taurus liefern, denn es heißt, über die Krimbrücke fahren keine Militärtransporte mehr. Ich vermute mal, ab und an wird schon noch einer durchkommen. Wenn es irgendwas aus dem Kaukasus kommt und das soll nach Cherson, dann ist die Krimbrücke nach wie vor der kürzeste Weg. Aber der Rest geht alles über die Landbrücke, wo sie jetzt die Eisenbahnlinie gebaut haben. Von daher kann er jetzt den Taurus liefern, denn wenn der dann die Krimbrücke zerstört, dann ist es...
Gerhard sagt ihm hier, ich lasse...
Dann tut es den Russen nicht mehr so viel weh. Ich hatte das ja bei meinem Kanal, hatte ich ja gesagt, daran werden wir erkennen können, ob die Bundesregierung, ob Olaf Scholz will, dass die Ukraine gewinnt. Weil ich ging davon aus, ich war so naiv, dass ich dachte, wenn die Briten und die Franzosen Marschflugkörper liefern, dann wird auch Deutschland liefern. Und daher ging ich davon aus, dass er kommt. Und dann habe ich gesagt, man wird daran erkennen können, wenn die Ukrainer sie gegen die Krimbrücke einsetzen dürfen, will Scholz den ukrainischen Sieg. Wenn sie es nicht dürfen, will er ihn nicht. Und ja, ich lag so weit falsch, dass er noch nicht mal geliefert wurde. Ja, aber...
Naja, das ist... also ich denke, unterm Strich müssen wir sagen, wir als Wähler müssen aufpassen. Der Feind lauert an allen Ecken und Enden. Ja, und es ist kein Witz. Und es geht auch, denke ich, zu großen Teilen einfach um die Wurst. Ja.
Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Krieg nachhaltig Europa beeinflussen wird. Und das ein riesiges Eskalationspotenzial bringt, und zwar nicht der Ukraine zu helfen. Dass das die große Eskalation ist, nicht etwa, wenn man der Ukraine hilft. Aber das werden wir in den nächsten Jahren wohl beobachten können, denn wenn wir uns die Unterhaltung jetzt anschauen, die meisten Analysten sagen inzwischen, es geht nur noch darum, die Ukraine in eine gute Verhandlungsposition zu bringen. Das heißt, effektiv akzeptiert man bereits die ukrainische Niederlage. Anders ist es nicht mehr zu beschreiben. Wenn ich mir Analysten, Kommentatoren und auch Entscheider anhöre und die sagen, dann egal wo die Linien gezogen werden, egal wo die Grenze dann am Ende sein wird, heißt ja schon, dass sie verschoben werden wird. Womit Russland diesen Krieg zumindest nach eindimensionaler Sicht gewonnen haben wird. Wie man den Krieg gewinnt. Halt also territorial.
Wir müssen uns vergegenwärtigen, das ist die Richtung, in die quasi die ganzen, also die Spin-Doctors à la Cherub, à la Sullivan, Plötner, wahrscheinlich auch Schmidt und halt diese ganze, sagen wir mal, wohin diese Befehlskette auch immer reicht, ja, wo die uns eigentlich hin steuern wollten die ganze Zeit. Ja, auf Minsk 3 oder irgendwie sowas. Ja, oder vielleicht findet die Konferenz auch wieder in München statt, wer weiß. Bei Putins Schutzbe würde ich mir das sogar vorstellen, so als, also er ist ja so ein Geschichtsfreak auch, ne? Mhm. So als, das wäre so das Sahnehäubchen für ihn, so die Provokation. Machen wir es doch in München.
Wobei ich nicht glaube, dass er sich ins NATO-Territorium bewegt. Das kann ich mir dann doch nicht vorstellen. Aber,
ja, das stimmt. Aber Minsk, sag mal, Minsk ist sozusagen das München Russlands.
Ja. Also es ist klar, ich fürchte, wir werden ein sehr spannendes Jahrzehnt haben und ich halte es für wahrscheinlich, dass die Wirkungen dieses Krieges über dieses Jahrzehnt hinausgehen. Es wird spannend werden, sagen wir es mal so.
Ja, aber ich denke mal, so wenn man sich die USA anschaut, da haben die Wähler eigentlich kaum eine Wahl. Ja?
Das ist, wenn ich mir anschaue, die haben beide Parteien, haben den schlechtmöglichsten Kandidaten aufgestellt, hat man so den Eindruck. Und ich finde das so wunderbar, wenn man betrachtet, ist mit Joe Biden der einzige Demokrat gefühlt am Kandidieren, den Trump schlagen kann, weil Trump sich eigentlich so weit diskreditiert haben sollte, dass er Biden braucht, um gegen ihn anzutreten. Und mit Trump wiederum tritt der einzige Republikaner an, den Biden schlagen kann, weil Biden sich theoretisch so weit diskreditiert haben sollte, dass die Republikaner einen leeren Stuhl hinstellen könnten und der würde gewinnen. Beide Seiten stellen den denkbar schlechtesten Kandidaten auf. Wahnsinn.
Das ist so, wie wenn man sich selber ein Gefängnis baut, um in ein Gefangenen-Dilemma zu kommen.
Und dann auch noch zwei Kandidaten, wo man eigentlich eine Wette drauf schließen könnte, dass egal wer gewinnt, keiner der von beiden wird einer ziemlich sicher nicht mehr unter uns weilen, wenn diese Amtsperiode dann abläuft. Das mag der Amtsinhaber sein, es mag der Gegner von ihm sein, aber beide sind in einem Alter, wo es theoretisch morgen in den Zeitungen sein kann, er ist heute Morgen nicht mehr aufgewacht. Das ist also Wahnsinn.
Ich denke mal, im Vergleich mit den USA ist der deutsche Wähler in einer absoluten Luxusposition.
Wahrscheinlich. Ja.
Er muss einfach, also er darf die AfD nicht wählen und er muss einfach dafür sorgen, dass die SPD nicht fliegen, aber
also, wie gesagt, mit Wahlempfehlungen will ich mich zurückhalten, weil ich persönlich gerade für keine der Bundestagsparteien mein Kreuz machen wollte. Aber ja, verglichen zumindest mit den USA, muss man klar sagen, ist Deutschland in einer rosigen Situation, was die Wahlen angeht. Das stimmt wohl.
Gut, dann gut. wünschen wir euch einen guten Morgen, wenn wir es veröffentlichen. Ne?
Ja. Wir haben auch wunderbar die anderthalb Stunden wieder die volle Spielfilmlänge gemacht. Ich weiß nicht, ob du auf die Uhr geschaut hast, das war eine Punktlandung. Von daher ziehen wir es gar nicht lang in die Länge. Sie finden uns auf den üblichen Podcast-Plattformen. Wir sind auf Spotify, wir müssten auf Apple sein, auf Google und noch auf zwei, drei kleineren. Wir sind natürlich auch auf YouTube. Wir freuen uns über Kommentare, wenn sie denn auf YouTube funktionieren. Wir freuen uns über positive Bewertungen und natürlich über Abonnements. Das heute war eine etwas entspanntere Unterhaltung wahrscheinlich, aber ich habe den Eindruck, das gefällt vielen Zuschauern. Von daher hoffentlich Ihnen auch und wir sehen Sie hoffentlich wieder.
Okay,
machen Sie es gut. Tschüss.